So, jetzt muss ich schauen, ob ich live bin. Herzlich willkommen bei Beetle TV. Einfach anders. Ich guck mal. Jawohl, die Live funktioniert. Facebook scheint auch zu klappen. Sehr gut. Herzlich willkommen. Schön, seid ihr wieder da. Ich werde jetzt schnell gucken, ob die Verbindung gut ist. Dann werde ich natürlich dann sofort anfangen. Ich habe gerade auch gesehen, dass Bodo auch live ist. Gerade ein schlechtes Timing, aber egal. Ihr könnt ja dann beides nachschauen. So, die Leute kommen rein. Die Live sind wir schon fast 3000. Facebook am besten teilen. Ihr wisst, diese Zusammenfassung ist sehr, sehr wichtig. Es geht um den Corona-Ausschuss Nummer 48 von Löwinnen und Löwen. Wir werden das natürlich jetzt kurz besprechen und natürlich auch ganz kurz ein paar Sachen auch vom heutigen Tag. Mit Rainer ist immer sehr spannend zu diskutieren, dass ja nicht nur um den Corona-Ausschuss geht, sondern auch ein so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wenn er Informationen hat. Darum ist es auch immer spannend. So. Jetzt schaue ich schnell in den Chat, ob alles gut ist. Wieder mal ein liebes Hallo. Edith ist da. Sonja ist auch da. Hallo, Tom, Viola, Gero, Boni, Fanlo, Sie kommen langsam rein. Sehr gut. Also am besten für alle Facebook, denn teilen diesen Link, dass es viele sehen, weil es geht auch um Menschen, die vielleicht sagen, nö, ich bin da nicht so sicher. Aber wenn Sie vielleicht solche Stimmen hören, werden Sie neugierig und gehen mal in den Corona-Ausschuss selber nachschauen. Das ist auch das Ziel von dieser Zusammenfassung, weil die meisten sagen, 3, 4, 5 oder 6 Stunden zu schauen ist mir zu lange. Aber so eine Zusammenfassung ist eine coole Sache. So, Ton und Bild super, freut mich zu hören. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich schau mal, wer da schon da ist. Ja, die Leute kommen rein. Wir sind jetzt schon über 3000. Sehr gut, das wird sich dann auch noch verändern. Let's go! Mal schauen, ob er da ist. Hallo Rainer.
Hallo Roger.
Freut mich sehr. Wir sind jetzt schon, bald ist das schon Kult, unsere Sendung. Freitagabend oder Samstag Zusammenfassung von Corona-Ausschuss. Wie geht's dir, Rainer?
Auch mir geht's gut, ein bisschen müde wie immer, aber das liegt
Sehr
daran,
gut.
dass hier immer ein Zoom den nächsten jagt, aber
Das
sonst geht's mir gut. Ich bin auch
wahrscheinlich
durchaus
der
nach wie vor optimistisch.
Zoom-Weltmeister wahrscheinlich
Ja,
mittlerweile.
schon echt hart.
Schon heftig. Ja, heute, ich habe Nachmittag 4 Stunden die Demos gezeigt. Schaffhausen war ein toller Erfolg. Das war ja verboten, aber die liebe Schweizer, das freue ich mich sehr, vor allem weil ich Schweizer bin, haben sich da nicht beirren lassen. Man schätzt circa knapp 2000 Leute. Für Schaffhausen ist das sehr viel. Die gingen trotzdem und dann auch mit diesen Triechen. Wir sagen, das sind Menschen mit diesen Kuhglocken. Und das war dann so eine tolle Stimmung. Und dann noch die Nationalhymne gesungen. Das war echt schön. Wir haben auch tolle Bilder gesehen in Rotterdam. Waren viele Leute unterwegs. Wir haben auch die Stuttgart, haben sie wieder eingekesselt. Das ist schade, weil bis jetzt war die Polizei so eigentlich recht kooperativ. Haben dann Michael Ballweg und Ralf Ludwig hat eine, wie sagt man dem, Wegweisung bekommen, Platzverweis. Und die mussten dann gehen. Und obwohl es natürlich Ralf Ludwig gesagt hat, ihr dürft uns hier nicht einkesseln, weil das ist widerrechtlich. Spielt keine Rolle, da fahren wir einfach drüber. Und ich glaube, die haben wahrscheinlich von oben eins auf den Deckel bekommen, weil Stuttgart bis jetzt sehr human war. Und ich denke, das war einer der Gründe. Schade, weil auch das war, glaube ich, der Polizeieinsatzleiter vom letzten Wochenende. Hast du das Video gesehen? Das war ein sehr, sehr tolles Video, weil er gesagt hat, ich mache da einfach nicht mit. Das ist in keinem Verhältnis. Friedliche Menschen aus der Mitte da irgendwie mit Wasserwerfer oder was auch nicht zu behandeln. Das war ja letzte Wochenende war das mit ganz, ganz vielen Menschen. Und sowas wünschen wir uns eigentlich von der Polizei, dein Freund und Helfer. Aber ja, auf der anderen Seite wird dann ein Mensch im Rollstuhl abgeführt, nicht sehr feinfühlig das Ganze. Ist dann die andere Geschichte. Aber das ist so heute die Demo gewesen. Es war auch in Wiesbaden, waren Wasserwerfer aufgestellt. Die Leute werden eingekesselt. Die stellen dann noch in Stuttgart waren, da müssen wir vorstellen, 2 Toi-Toi haben sie denen zur Verfügung gestellt. Also das heißt, wir sperren euch jetzt ein, aber ihr könnt wenigstens auf Toilette. Also das ist so, ich glaube, wenn du das so hörst als Rechtsexperte, da stehen dir wahrscheinlich alle Nackenhaare zu Berge. Aber ich hoffe, dass das früher oder später dann mal wirklich auch dann zur Klage kommt und die Leute zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ich wollte nur kurz zusammenfassen von heute Nachmittag, dann bist du vielleicht auch kurz up to date. weil dass die Leute auch reinkommen. Wir sind jetzt mittlerweile schon fast 5000, die auch da sind. Rainer, ich bin natürlich super neugierig. Ich konnte noch nicht reinschauen in die Nummer 48. Wie war's? Lass uns darüber teilhaben.
Ja, im Grunde ging es um zwei große Ebenen. Neben dem Umstand, dass wir wieder einige Unternehmer hatten, die sozusagen live darüber berichteten, wie es in ihren Branchen los ist. Es ging einmal um den Rechtsstaat, den du gerade eben angesprochen hast, um die Frage, kann der Rechtsstaat sich gegenüber diesen totalitären Unternehmungen behaupten oder nicht? Und es ging auch in der anderen Ebene um Psychologie. Wir hatten Professor Ruppert wieder da. Wir haben angefangen gerade auch mit dem Thema, was ist mit dem Rechtsstaat? Und zwar bezugnehmend auf die ja nun überall verbreitete Entscheidung des Familiengerichts in Weimar. Das war eine Eilentscheidung, die auf einer Beweisaufnahme basierte. Das ist das erste Mal, dass auch der PCR-Test als nicht geeignet für die Feststellung von Infektionen gerichtlich festgestellt wurde, und zwar basierend auf Beweisaufnahmen. Das hat es vorher nicht gegeben, weder in Portugal noch in Wien. Das Verwaltungsgericht in Wien oder das Berufungsgericht in Portugal, die haben beide keine Beweisaufnahmen gemacht. Trotzdem sind die Entscheidungen super klasse geschrieben gewesen, auf der Basis der verfügbaren Informationen über PCR-Tests. Der PCR-Test ist und bleibt das entscheidende Teilchen in diesem gesamten Spiel, wenn man das mal so sagen kann. Das ist das Dominosteinchen, was, wenn es umfällt, alles mit sich reißen wird. Zuallererst Herrn Drosten, der diese Idee oder diese Behauptung aufgestellt hat und der ja, wie wir mehrfach schon besprochen haben, auch persönlich an Glaubwürdigkeit massiv verloren hat, weil man einfach nicht richtig nachvollziehen kann, was hat er eigentlich wirklich für einen akademischen Hintergrund. Wir haben inzwischen, ich habe eine neue Klage für einen Unternehmer fertig gemacht, und im Rahmen der Arbeit daran habe ich auch noch mal mit den beiden ehemaligen WHO-Mitarbeiterinnen gesprochen. Und dabei konnten wir nun ohne jeden Zweifel feststellen, dass der Drosten-PCR-Test der einzige Baustein ist, die einzige Grundlage für alle Maßnahmen, die weltweit ergriffen wurden. Warum sage ich das? Weil wir zwei Ereignisse hatten Anfang 2020, nämlich zwei Emergency Committee Sitzungen, also Notfallkomitee-Sitzungen der WHO. Die erste war, ich hoffe, ich bringe die Zahlen jetzt nicht durcheinander, ich glaube am 21. und 22., vielleicht war es auch der 22. und 23. Januar 2020. Da konnten sich die WHO-Mitgliedstaaten oder dieses Emergency Committee noch nicht auf die Ausrufung des Public Health Emergency of International Concern, das ist ganz, ganz wichtig, Public Health Emergency of International Concern einigen. Der ist viel, viel wichtiger als die später nachklappende Pandemie-Ausrufung. Dies war ja erst im März. Aber dieser Public Health Emergency of International Concern, da versuchte man, also wir gehen davon aus, das war die Pharmaindustrie, die damit natürlich massenhaft Kohle verdient. Da versuchte man massiv, und dass die Pharmaindustrie die WHO dominiert, mit ein paar anderen Geldgebern, das ist inzwischen ja allgemeinkundig. Also da versuchte man massiv, diesen Public Health Emergency auszurufen, klappte aber nicht, weil irgendwie nur nicht so wirklich viele Fälle da waren. Eine Woche später wurde die zweite Sitzung des Public Health Emergency oder dieses Emergency Committee einberufen, und dabei hatte man nun in der Zwischenzeit eine Grundlage, um diesen Public Health Emergency auszurufen, nämlich die Drosten-Tests. Denn die hatte er schon, ich glaube, am 13. oder 17.01. der WHO zur Verfügung gestellt. Wohlgemerkt, zu einem Zeitpunkt, als er selbst und Wieler und die anderen noch in der Öffentlichkeit sagten, es ist alles ganz harmlos, wird alles nicht so schlimm und macht euch mal keine Gedanken. Er hatte jedenfalls diesen Test rausgegeben, und zwischen der ersten und der zweiten Sitzung dieses Emergency Committees sind dann Tests durchgezogen worden. Wir erinnern uns, 45 Zyklen, das muss, Das muss zu 100% False Positives führen, wenn das schon ab 35 zu 97% False Positives führt. So, und damit hatte man aber plötzlich ein exponentielles Wachstum. Und aufgrund dieser Tatsache, allein aufgrund dieser Tatsache, das kann man nicht oft genug betonen, das habe ich den Kanadiern, Australiern, Amerikanern, allen Kollegen gesagt und die geben es immer weiter, allein auf dieser Grundlage ist dann international dieser Public Health Emergency ausgerufen worden. Irgendwann danach kam dann die Pandemie. Aber das hier war viel wichtiger. Warum? Weil der Public Health Emergency wurde benötigt, um das später, Ende des Jahres 2020, angefangene Impfprogramm, in Anführungsstrichen Impfprogramm, durchzusetzen. Denn man wusste ja, es gibt gar keine Studien für diese sogenannten Impfstoffe, für diese Injektionen. Also geht das nur, wenn man eine Notfallsituation inszeniert. Und das ist mit Hilfe des Drosten-Tests passiert. Man hat den Health Emergency, und das war die Grundlage für die Notfallzulassung dieser Injektionen in den USA. Emergency Use Authorization heißt das, und das war auch gleichzeitig die Grundlage für die bedingte Zulassung hier in Europa. Bedingt, weil es eben keine Studien gibt, weil die Studie jetzt gerade am lebenden Objekt durchgeführt wird. Ja, also vor diesem Hintergrund haben wir uns dann darüber unterhalten, was ist denn eigentlich in dem Urteil oder mit dem Urteil aus Weimar passiert? Damit ist, wie eben schon gesagt, erstmals festgestellt worden, auf der Basis von drei Gutachten, hochkarätigen Gutachten. Professor Kämmerer hat den PCR-Testteil geschrieben. Professor Kuhwandner ist ein angesehener Psychologe aus Psychologieprofessor aus Regensburg. Der hat was dazu gesagt, wie die Maßnahmen in den Schulen auf Kinder wirken und wie die sich katastrophal auch mittel- und langfristig auf deren Entwicklung und deren Entwicklungsstörungen auswirken werden. Und Professor Kapstein hat was dazu geschrieben, dass die Masken nichts bringen, sondern nur Schaden anrichten. Das ging zurück auf eine Idee eines ehemaligen Richters für Familienrecht, nämlich des Herrn Prestin, den wir auch schon mal im Ausschuss hatten, und der war gestern wieder da, weil das ja seine Idee gewesen ist. Er hat darauf hingewiesen, dass jeder Familienrichter, wenn er Kenntnis erlangt, da muss man nicht formal so einen schlauen Schriftsatz machen, sondern kann jeder sich an den Familienrichter, der in seinem Amtsgericht für ihn zuständig ist, wenden und kann sagen, hier, ich habe hier den konkreten Verdacht, dass meine Kinder schwer geschädigt werden, dadurch, dass sie in der Schule Masken tragen müssen, weil da sammeln sich Pilze drin an. Das haben wir dann später auch nochmal bestätigt gehört. Also absolut widerlich, kann man nur sagen. Und außerdem, mein Sohn schläft nicht mehr und er wacht nachts schreiend auf. Und all diese Symptome, die kann man einem solchen Richter schildern und kann sagen, hier, du musst was machen. Gibt der Schule auf, dass diese Maßnahmen sofort beendet werden. Wie gesagt, kann man völlig formlos machen. Wir haben sicherheitshalber gesagt, nehmt euch einen Familienrechtsexperten, nehmt euch irgendeinen passenden Anwalt dazu, damit da nicht irgendwas schief geht. Aber Tatsache ist, das geht völlig formlos. Der Richter muss dann, anders als sonst in den Zivilprozessen, wo das nur auf Betreiben einer Partei geht, der muss dann ermitteln, was los ist. Und wenn er feststellt, dass da konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass das Kindeswohl, das ist das Zentrum von 1666 BGB, dass das Kindeswohl gefährdet ist, dann muss er sich Klarheit darüber verschaffen. Dann kann er entweder telefonisch mit der Schule sprechen, das wäre hier angemessen gewesen, denn eines der Elternteile hat geschildert, dass ihr Sohn, weil er keine Maske tragen konnte, einen Attest hat, in die letzte Ecke in seiner Klasse gesetzt wurde und die Lehrerin ihn nicht mal mehr mit Namen ansprach, sondern nur nach du da ohne Maske. Wenn sowas tatsächlich passiert, dann haben wir es auch mit Folter zu tun, ne? Das ist ein Fall von Folter, das ist sogar nach dem Internationalen Pakt für Menschenrechte, der unaufhebbar ist für alle Länder,
Er
ist
hat
sowas
wirklich
unzulässig.
gesagt, du da ohne Maske.
Genau.
Boah.
Steht in der Entscheidung drin. Also, das ist das, was wir hinterher mit Professor Ruppert noch besprochen haben. Was sind das für Menschen, die sowas machen? Was sind das für Menschen, die solche Dinge anordnen? Ja, das sind schwer kranke, schwerst gestörte Menschen, bei denen vermutlich in der Kindheit alles schiefgegangen ist. Aber da kommen wir gleich noch zu. Herr Prestin hat jedenfalls umfangreich dazu vorgetragen, dass all diese Regelungen auf Grundlage derer Es fließt ein in den Paragraphen 66 BGB, aber es sind internationale Regelungen, auf Grundlage derer Kinder besonders zu schützen sind, weil Kinder sich eben noch nicht selbst helfen können. Umgekehrt gilt das, wie wir dann später festgestellt haben, natürlich auch, zumindest nach der Wertung, die man hier ansetzen muss, auch für die Menschen, die sich nicht mehr wehren können. Also der sich noch nicht wehren kann, muss besonders geschützt werden, aber auch die, die sich nicht mehr wehren können, also zum Beispiel die Leute in den Altenheimen, Demente oder an Alzheimer erkrankte Menschen, müssen besonders geschützt werden. Da wird man dieselben Gedanken analog, dieselben Gedanken übertragen können, aber für den Kindesschutz ist es alles da. Da gibt es diese ganzen internationalen Conventions. Kanada hat da offenbar schon sehr viel gemacht. Australien hat da was Schriftliches ausgearbeitet. Deswegen setzen wir Herrn Prestin jetzt mit den Kollegen dort in Kanada und Australien in Verbindung. Die Amerikaner, mit denen ich gestern gesprochen habe, eine sehr starke Gruppe von Anwälten, die werden das ebenfalls übernehmen, weil dieser Hebel über das Familienrecht, es geht zwar bei denen ein bisschen anders als bei uns, aber dieser Hebel über das Familienrecht für den Kindesschutz einzutreten, da wird man ja schlecht einem Kind vorwerfen können, es wollte sich die Taschen vollstopfen oder sonst irgendwas, sondern da kann man nur sagen, es geht ja offensichtlich wirklich um das Kindeswohl, zumal wir jetzt eben Beweismittel haben, nämlich in Form von drei Gutachten. Diese drei Gutachten sind ja auf jeden anderen Fall exakt genauso übertragbar. Denn dass die Masken sich nicht nur in einer Schule schädlich auswirken, dass solche Maßnahmen nicht nur in einer Schule psychologische Defekte bei den Kindern hervorrufen und dass der PCR-Test nicht nur in einer Schule nichts über Infektionen aussagen kann, das ist ja offensichtlich, ne? Da muss man nicht extra noch 10 Jahre in eine Uni gehen, um zu verstehen, aha, ne? Ja,
Das stimmt,
manche
ja.
glauben das ja. Er hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir hier auch den Paragraphen 225 StGB haben, das Notwehrrecht. Auch der Lehrer könnte das von sich aus in Gang setzen, wenn er aufgefordert wird, solche Maßnahmen gegenüber den Kindern umzusetzen. Das Interessante ist nur, und da sind wir genau bei der Darstellung, die du eben gebracht hast, hier wehrt man sich ja plötzlich gegen staatliches Handeln. Üblich ist, dass das Kindeswohl durch, keine Ahnung, durch irgendeinen schlagenden, prügelnden Vater oder durch eine missbrauchende Mutter oder sowas gefährdet ist. Hier wehrt man sich plötzlich gegen den Staat selbst, denn dessen Maßnahmen sind es ja. Und das macht es so schwierig, weil nach wie vor, da sind wir wieder in derselben Situation, nach wie vor für viele Menschen nicht begreiflich ist, dass das Unheil vom Staat, von der eigenen Regierung kommt, weil die eigene Regierung nicht mehr für uns, sondern für ganz andere Interessen da ist. Herr Prestin hat auch noch auf 171 StGB hingewiesen. Da gibt es dann auch Strafen für Eltern, die ihre Kinder schwer gefährden. Auch da zu Recht weist er darauf hin, das wird ja irgendwann vorbei sein, vielleicht schneller als gedacht, und dann wird das alles Konsequenzen haben, zivil- und strafrechtliche Konsequenzen. Ja,
Zwischenfrage, Rainer, wegen dem Weimar-Urteil. Das haben wir jetzt oft gehört, dass der Richter anscheinend selber jetzt eine Klage im Hals hat. Was ist daran und kannst du dazu was sagen? Weißt du da was?
Ja, das habe ich auch nur gelesen, dass es angeblich Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung gegen ihn gibt. Also ein Richter macht ein Urteil, du zeigst ihn an wegen Rechtsbeugung, da musst du schon richtig was in der Hand haben. Deutsche Richter wird man nie, nie, nie wegen Rechtsbeugung packen können. Ich habe auch schon mal so eine Strafanzeige erstattet gegen drei Richter, die aus meiner Sicht und wie ich auch beweisen konnte, tatsächlich das Recht gebeugt haben, um der Deutschen Bank einen Gefallen zu tun, um mir dabei zu helfen, Betrugsprozesse zu gewinnen. Und da bin ich nicht mit durchgekommen. Im Gegenteil, ich habe dann eine Strafanzeige wegen Beleidigung bekommen. Die Staatsanwälte wollten das nicht eröffnen, weil sie sich auch dachten, das ist alles Meinungsfreiheit. Und besonders, wenn ein Anwalt sowas macht und darauf hinweist, dass hier drei Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt das Recht massiv beugen, indem sie den größten Stuss, den die Deutsche Bank zu Papier bringt, in ihre Urteile reinschreiben, nämlich, dass es bei der Deutschen Bank üblich ist, Geld zu bekommen, in der Hoffnung darauf, dass für die Deutsche Bank, in der Hoffnung darauf, dass irgendwann in 5, 6, 7, 8 Jahren ein dazu passender Darlehensvertrag geschlossen wird. Derartigen Stuss kann man nicht in die Urteile reinschreiben, ohne dass man sich den Verdacht aussetzt, dass man entweder nicht alle Tassen im Schrank hat oder eben geschmiert ist. Und das habe ich veröffentlicht. Das führte dann zu einer Strafanzeige wegen Beleidigung. In erster Instanz hat mich der Kollege Strate, Gerd Strate, großartiger Mann, verteidigt, bin trotzdem verurteilt worden wegen Beleidigung. Mal sehen, was in der zweiten passiert, denn eigentlich ist es von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und das, was hier mit diesem Richter gemacht wird, da gibt es ja nun
Ja.
gar keine Anhaltspunkte, außer dass man ihm vorwirft, dass er nach Beweisaufnahme eine Entscheidung getroffen hat, die dem Handeln der Regierung widerspricht. Wenn das für Rechtsbeugung ausreicht, dann können wir wahrscheinlich die Justiz insgesamt abschaffen. Und genau vor diesem Problem stehen wir jetzt. Vor dem Problem ist hier noch das haben wir auch diskutiert, ist hier noch die Gewaltenteilung respektiert oder nicht mehr? Wir haben gesehen in Österreich, wo richtig gute Anwälte unterwegs sind, auch sehr selbstbewusste, sehr sachkundige Anwälte unterwegs sind und wo es ja auch schon eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs gibt, wonach alle Maßnahmen verfassungswidrig sind, macht Herr Kurz einfach weiter. Das heißt, ihm ist es völlig egal, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass es die gibt. Wenn man ihm so zuhört, glaube ich eher, dass er nichts weiß. Aber er macht einfach weiter. Und ich traue das auch Frau Merkel zu, denn ob Frau Merkel wirklich so klug ist, wie manche Leute immer vermutet haben, das steht immer mehr in Frage. Vielleicht weiß auch sie nicht, was Gewaltenteilung bedeutet, außer es schreibt ihr jemand so eine Rede dazu. Tatsache ist jedenfalls, dass es tatsächlich so ist, dass auf diesen Richter eingedroschen wird, vermutlich von irgendwelchen Bots oder von irgendwelchen anderweitig nicht wirklich informierten Menschen oder aber von der Regierung selbst, die irgendwelche Leute losschickt, damit sie eine solche Strafanzeige erstatten. Mal sehen, wie es weitergeht, denn das Risiko, was auch die Regierung bei solchen Aktionen eingeht, ist, dass die Leute, die bisher noch so halbwegs auf Regierungslinie waren und gesagt haben, naja, okay, hier ist ja Pandemie, das ist ja sozusagen die Entschuldigung für alles. Hier ist Pandemie, denkt über nichts mehr nach, macht, was die Regierung euch sagt. Das ist ja
Na,
die
genau.
klassische Aufforderung von Herrn Wieler. Denkt bloß nicht nach, stellt bloß keine Fragen. Aber
Genau.
es werden eben Fragen gestellt und die Fragen werden noch viel lauter, wenn auf diese Weise der Rechtsstaat gekillt wird, weil wenn der Rechtsstaat fällt, fällt die Demokratie. Und das ist für einige Leute sehr unangenehm, mit auch ungewissem Ausgang, auch wenn die Planer dieser ganzen Aktion hier vermutlich glauben, dass sie, wenn hier Aufruhr herrscht, leichter durchgreifen können. Das wird sich erst noch zeigen müssen, denn du hast ja eben zu Recht darauf hingewiesen. Ein Polizeichef in Stuttgart hat, obwohl auch das für ihn mit Sicherheit Konsequenzen hat, hat sich hingestellt und hat gesagt, nö, sowas mache ich nicht, das ist unverhältnismäßig. Dafür gebe ich mich nicht her. Und es werden mehr Leute werden, die so deutliche Worte finden. Herr Prestin hat auch was zu verlieren, auch wenn er in Pension ist. Das ist nicht irgendjemand und das ist nicht jemand, der völlig ohne Geld, also ohne Rente auskommen kann. Trotzdem hat er sich hingestellt und nimmt kein Blatt vor den Mund. Tja, jedenfalls ist das offenbar eine Maßnahme gewesen, die in der ganzen Welt ein Echo hat. Wir haben gehört, dass in Italien, auch in den USA, die Leute auf dem Tisch getanzt haben, sozusagen. Die Amerikaner haben mir das erzählt. Die Kollegin, mit der wir da jetzt aus New Mexico, mit der wir da sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die sagte das, und auch ein Kollege, der eigentlich sehr zurückhaltend ist, der immer nur ganz cool den Juristen spielt, sagte, Mann, ich habe da in der Küche rumgetanzt und meine Frau hat gedacht, ich wäre verrückt geworden. Ich sagte, nein, George, du bist nicht verrückt geworden. Das ist genau das, was passiert, wenn die Dinge in die richtige Richtung laufen. Naja, jedenfalls ist das offenbar etwas, was wirkt. Wir haben ja danach gleich die Entscheidung aus Weilheim gehabt. Die ist ganz ähnlich, stützt sich auf dieselben Gutachten, hat nur nicht den PCR-Teil drin. Aber das ist natürlich das zentrale Ding und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, weil die andere Seite versucht jetzt offenbar Anwälte loszuschicken, die mit Absicht den PCR-Test im Gericht vergeigen, sodass damit eine sogenannte ständige Rechtsprechung herbeigeführt wird und es dann für unsere Seite, die ernsthaft den PCR-Test aushebeln kann und will, das dann für unsere Seite schwierig ist. Nur diese gefakten Klagen sind schon deshalb schwierig, weil in der Tat nur wenig Leute bereit sind, vielleicht Leute wie Drosten, die sowieso nichts mehr zu verlieren haben, aber nur wenig Leute bereit sind, sich hinzustellen und ihre gesamte berufliche Ehre auf das Schafott zu legen letzten Endes. Denn inzwischen ist ja bekannt, ne, sogar die WHO sagt, nein, der PCR-Test kann ohne eine Symptomatik nichts und ihr müsst dann noch eine richtige ärztliche Diagnose dazu packen und so weiter. Also da wird sehr viel jetzt, ich hatte ganz viele Telefonate, auch mit Eltern, die sich jetzt auf diese Entscheidung berufen wollen, die wissen wollen, wie kann ich das machen in meinem Familiengericht, da wird sehr viel passieren. Ja, wir haben danach Frau Fleig gehört, die hat in Baden-Württemberg Pflegeeinrichtungen und hat sich geweigert, die Maßnahmen da durchzuziehen, die Testungen, die Masken und so weiter. Und ist damit auch bisher im Gericht erfolgreich gewesen, in erster Instanz. Mal sehen, was in zweiter passiert. Aber sie ist eine derjenigen, die einfach nicht zur Seite geht und die einfach sagt, das ist so, ich habe diese Erkenntnisse und aufgrund dieser Erkenntnisse werde ich nicht zulassen, dass die Menschen, die ich eigentlich schützen soll in meinem Heim, dass die gefährdet werden. Die können sich nicht mehr wehren, dafür sind wir da und darum stehe ich da dazwischen. Wir haben danach noch Frau Hüttner gehabt, eine ehemalige Lehrerin, die sagte, erzählte, dass sie in der DDR aufgewachsen ist und eigentlich hier in diesem neuen oder westlichen System geglaubt hat, dass die Dinge anders laufen. Sie hat ebenfalls gesagt, ich beuge mich dem nicht, hat auch davon berichtet, wie sie selbst erkrankt ist unter dem ganzen Druck, wie sie sich diesen Masken nicht beugen wollte. Sie hat es dann aus strategischen Gründen, manchmal muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Kämpfe auf einmal führt. Man muss sich
Ja.
die Kämpfe, die es wert sind, aussuchen, in die anderen muss man einfach vorbeischwimmen lassen. Hat sich da auch sehr verausgabt, hat dann aber auch berichtet, interessant berichtet, dass sie dann zwar aus strategischen Gründen die Maske zwischendrin aufhatte, dann hat sie die aber untersuchen lassen und da stellte sich wieder raus, da ist der größte Müll drin, da ist Schimmel drin. Also das, was für jedermann offensichtlich ist, weil man atmet feucht aus zum Beispiel, ne? Oder diese Kohlendioxidansammlung da drin, das, was für jedermann offensichtlich ist, auch ohne dass man irgendwas studiert hat, das wurde ja auch bestätigt. Natürlich ist das Zeug gefährlich, denn wenn ich Schimmel einatme, das macht mich garantiert nicht gesund, ne?
Na?
Ja, also auch die eine derjenigen, die einfach nicht zur Seite geht. Danach hatten wir Frau Moll, die eigentlich in Kitas gearbeitet hat, sich dann selbstständig gemacht hat mit Kosmetik und dann in Notsituationen, als die Kitas Unterstützung brauchten, ist sie wieder reingegangen, hat da geholfen und dann wurde es ihr irgendwann zu bunt, als sie aufgefordert wurde, die Masken zu tragen und auch den Kindern, die Kinder zu zwingen, Masken zu tragen. Sie hat gesagt, das mache ich nicht. Entweder ihr lasst das bleiben oder ich mache hier nicht mehr mit. Sie hat dann auch den anderen Kollegen gesagt, seid ihr denn verrückt geworden? Ihr könnt doch nicht den Kindern sowas aufzwingen. Es ist doch ganz offensichtlich, dass das schädlich ist. Dafür muss ich nicht studieren. Genau das ist der Punkt. Das weiß jeder Depp, dass das nicht gut sein kann. Und hat dann eben alles hingeschmissen und hat gesagt, Herr, ich mache hier unter keinen Umständen mehr mit. Und wenn ich eben kein Geld mehr habe und wenn ich mein Haus verkaufen muss, dann ist es eben so. Aber ich beteilige mich nicht an diesen, ja, an diesen Kindesmissbrauchs. Ähnlichen, nein, es ist nicht ähnlich, an diesen Kindesmissbrauchssituationen. War davon ziemlich beeindruckt, von beiden Frauen und habe dann meinen alten Kumpel John Wayne, übrigens, den kannte ich wirklich, ne? Ist kein Witz, den kannte ich
Echt?
wirklich. Ja, den kannte ich wirklich. Sage ich nochmal im nächsten Ausschuss was zu. Ich habe dann den zitiert und der hat irgendwann mal gesagt: Mut ist, Todesangst zu haben und sich trotzdem in den Sattel zu schwingen. Und genau das haben diese Frauen getan. Ja? Also die Frau Moll hat was zu verlieren. Die hat ihre Existenz zu verlieren. Und sie macht trotzdem nicht mit. Das ist das, was, das ist Zivilcourage. Ne? Sowas kann man nur bewundern. Und das muss auch, wenn der Tag kommt und der Tag wird kommen, wird das belohnt werden. Also wir werden hier, da arbeiten jetzt schon einige Experten dran, wir werden mit einem völlig neuen Wirtschafts- und Finanzsystem zurechtkommen können, was ohne Banken läuft und ohne Verschuldung. Da glaube ich, werden genau solche Dinge entsprechend honoriert werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann hatten wir Professor Ruppert, der wirklich immer großartig ankommt. Er hat handfeste Hinweise, an denen man sich orientieren kann. Der eine oder andere Psychologe ist ja inzwischen selbst verwirrt und auch verschreckt. Das kann man bei ihm überhaupt nicht sagen. Er hat zunächst mal sich ganz klar zu den Maßnahmen geäußert, hat da ein bisschen was aus seinem Buch vorgelesen, sagte, es gibt absolut gar nichts Positives an den Maßnahmen. Es wird dadurch eine extreme zwischenmenschliche Kälte und Empathie und Herzlosigkeit verursacht. Man fragt sich natürlich, wer macht sowas? Wer kann solche Dinge machen? Da sagt er, ja, das sind Leute, die selber ganz, ganz schwerwiegende Probleme haben, die immer in der Kindheit begründet sind, sind entweder misshandelt worden oder das ungeliebte Kind oder irgendein Trauma. Das sei auch eine projektive Selbstoffenbarung. Zum Beispiel bei Herrn Söder sagt er, das ist eine projektive Selbstoffenbarung. Man sieht da, dass irgendwas in der Vergangenheit so schiefgegangen ist, dass das, was da gefehlt hat, jetzt auch niemand anderem mehr gegönnt wird. Corona sei eine Entfremdung des Menschen von sich selbst. Es geht nur noch um Geld und erpressungsbasierte Zweckbindungen. Weltweit gibt es einen Mangel an Empathie. Das kommt jetzt alles ans Licht und das sei immerhin auch eine Chance für uns. Diese ganze Empathielosigkeit, hat er mehrfach betont, resultiert aus der Kindheit. Die Empathielosigkeit derjenigen, die diese Maßnahmen anordnen, also letzten Endes der gesamten Politik, selbsternannten wohlgemerkt, denn wir haben sie nicht dazu gemacht,
Ja.
der gesamten selbsternannten Politik- und Konzernelite, weil in den vergangenen, vermutlich nicht nur Jahrzehnten, sondern auch schon ein bisschen länger, Leute belohnt wurden, die mit Ellenbogen, Lügengeschichten, brutaler Gewalt sich nach oben geboxt haben. Das wird ein Ende haben. Und er hat dann, weil sich halt etliche Leute empören und sagen, Mensch, da müssen wir uns aber rächen und so, ne? Da sagt er, nein, nein. Diese Leute haben ja auch schon noch was in sich, nur ist das absolut dicht. Hat dann den Fall eines Vaters geschildert, der gesagt hat, der Probleme mit seinem Sohn hatte, und der dann gesagt hat, lieber streite ich mich mit dir, als dass ich dir sage, dass ich dich liebe oder dass ich mir von dir sagen lasse, dass du mich liebst. Das ist böse. Also das ist die Konsequenz dessen, was in der Kindheit mit so jemandem selbst passiert ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich um das, was wirklich zählt, zu kümmern. Man ballert das dann zu mit Geld. Man kann sich ja auch 40.000, Maseratis kaufen. Es wird nur nichts ändern, weil man das, was man wirklich haben will, eben nicht kriegt.
Ja.
Er führt es auf die simple Formel zurück. Wie hat er das genannt? Ich will leben, ich will lieben, ich will geliebt werden. Das seien so die Grundbedürfnisse des Menschen. Und diese Menschen, die das hier veranlasst haben, die haben dazu keinen Draht mehr. Die haben auch dieses Grundbedürfnis, haben aber keinen Draht mehr dahin und sind deshalb völlig orientierungslos, gehen deshalb natürlich auf uns los, weil sie sich sagen, was ich nicht haben kann, das sollen die auch nicht haben. Er sagt trotzdem, es hat keinen Sinn, da mit Aggression zu reagieren, weil das füttert die noch. Und dann werden die erst recht aufgeheizt und schlagen noch härter zu. Da werden wir also einen anderen Weg finden, den gehen wir auch. Das ist dieser gewaltlose Weg, der aus einer Kombination aus weitergehender Aufklärungsarbeit und rechtlichem Vorgehen besteht. Tja.
Kleiner, kleiner Einwand vom Chat, wo jemand schreibt, er hatte auch eine schlimme Kindheit, aber er sieht das heute anders und so weiter. Da muss man vielleicht unterscheiden, wenn das jemand geschafft hat, das zu verarbeiten, ist das was ganz anderes, als wenn du das noch nicht verarbeitet hast. Das heißt natürlich
Genau.
nicht, dass wir das jetzt gut finden, was da Söder und Co. macht, aber es geht darum, dass wir versuchen, die auch besser zu verstehen, dass wir mit dem auch besser umgehen können, weil Zahn um Zahn wird nicht die Lösung sein. Also das.
Nee. Ich habe das mal interessant. Weißt du, ich bin ja mal konfirmiert worden. Ich bin nicht religiös. Glaub schon so an, inzwischen glaube ich schon an spirituelle Sachen. Ich bin aber nicht wirklich religiös, weil ich diese ganze institutionalisierte Kirchengeschichte, diese ganze Machtkonzeption, scheiße finde. Aber ich habe damals, als ich konfirmiert wurde, zu meinem Konfirmandenspruch, kannst du ja so einen Spruch aussuchen, gemacht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hat natürlich der Pfarrer nicht durchgehen lassen. Inzwischen weiß ich natürlich, dass er recht hat. Ne? Ich weiß, dass er recht hat. Aber dein Einwand oder der des Zuschauers im Chat ist völlig richtig. Darauf hat auch Herr Ruppert, Professor Ruppert hingewiesen. Er hat gesagt, natürlich kann man damit umgehen. Und ich selber, ich kenne hier zum Beispiel eine Frau, die wird mir gleich was zu essen machen, zusammen mit meiner Frau. Die hat die härteste Kindheit, von der ich je gehört habe, erlebt. Und die ist sowas von lebensbejahend und positiv und optimistisch. Das ist keine, das kann keine Entschuldigung sein. Jeder kann das aufarbeiten. Es ist so, wie du sagst. Das hat auch Rupert gesagt. Er sagte, es ist das Problem, dass bei uns in den Führungspositionen, wie ich es eben versucht habe zusammenzufassen, Leute sitzen, die da überhaupt nicht hingehören, die völlig ungeeignet sind, weil sie das Gegenteil von Menschlichkeit sind. Und deswegen sagte er, Muss man, wenn jemand sich für eine solche Führungsposition bewirbt, irgendwann in der Zukunft wird man da nicht mehr nachfragen müssen, aber angesichts dessen, dass bei uns die letzten Jahrzehnte alles schiefgegangen ist, in der Erziehung, auch in der Ausbildung, muss man eigentlich diese Leute fragen, was ist in deiner Kindheit passiert? Und wenn man dann hört, oh, der Vater und oh, nee, ganz böse, dann muss man fragen, hast du das aufgearbeitet? Und wenn du das nicht aufgearbeitet hast, dann kannst du diese Führungsposition nicht haben. Das ist seine Idee dazu und ich finde die sehr gut. Ja. Also so, ich glaube, da steht es ja auch. Menschen, die ihre Traumata nicht aufgearbeitet haben, können keine Führungsposition ausüben, weil sie nicht mal mit sich selbst klarkommen. Das war sein Credo dazu, passt genau zu dem Mann aus dem Chat gerade.
Absolut, ja.
Ja, also wie gesagt, Rupert ist immer klasse. Da gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ja, den werden wir auch sicherlich nochmal hören.
Ja.
Er hat mich nochmal mit einer Zuschauerin verbunden, die irgendwie nicht mehr durchgekommen ist zu mir. Das liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie die Mails nicht lese, sondern daran, dass ich so viele habe, dass ich Tage brauche, bis meine Leute die für mich aufbereitet haben. Aber
Na.
das ist einfach ein guter Typ. Wir sind dann weiter nochmal umgeschwenkt und eingegangen auf Unternehmer. Einer von denen war persönlich bei uns, das war Ulf Steinecke, der ist Veranstalter von Rock- und Popkonzerten und klassischen Konzerten, Messen. Und er hat uns geschildert, was da los ist in seiner Branche, nämlich, dass seit 13 Monaten alles stillsteht. Seit 2 Jahren keinerlei Umsatz mehr gemacht wurde. 200 bis 250 Veranstaltungen gäbe es eigentlich pro Jahr. Läuft nichts mehr, wird alles verschoben. Manche Shows werden gar nicht mehr gehen oder kann man gar nicht mehr durchführen, weil da körperliche Nähe erforderlich ist. Na, wenn du auf der Bühne dich umarmst, das geht ja alles nicht mehr. Der Schwachsinn kennt keine Grenzen. Das würde auch zu einer Verunsicherung im Publikum geführt haben. Mal abgesehen davon, dass die Leute, die auftreten, die also zum Beispiel eine Musikshow veranstalten, dass die verunsichert sind, wenn man dreimal, viermal alles verschieben muss. Auch das Publikum bricht jetzt weg und es gäbe bloß noch 20% Nachfrage nach Karten. Es sei auch deshalb schwierig, weil Menschen, die nun um die eigene Existenz kämpfen, natürlich kein Geld für Eintrittskarten ausgeben. Das sind jetzt Luxusartikel, sagt er. Trotzdem waren wir alle, als wir nachgefragt haben, schon der Meinung, dass genau das, also dieser kulturelle Teil, Konzerte, Ausstellungen, andere Veranstaltungen, dass genau das mit einem riesigen Nachfragehunger belohnt werden wird. In Anführungsstrichen belohnt ist das falsche Wort, aber dass all das wieder nachgefragt werden wird, wenn wir das Kartenhaus zum Einsturz bringen. Denn mehr als ein Kartenhaus ist es ja nun mal nicht, mit dem wir es hier zu tun haben. Das ist alles eine riesige Illusion. Leider glauben eben noch zu viele Leute dran. Aber er sagt, ja, er glaubt auch, dass es wieder losgehen wird, aber es war eine ganz düstere Schilderung, die er uns da gegeben hat, nicht nur von sich selbst, sondern von der gesamten Branche. Danach hatten wir Frau Christine Böbel aus Bayern, die hat ein Bekleidungs- und Accessoire, könnte man sagen, Geschäft. Und sie kommt schon irgendwie über die Runden, aber sie sagt, die Leute sind total verunsichert, die Menschen haben Angst. Es gäbe nur wenige, die bereit sind, sich zu wehren. Allerdings würde jetzt auch aus der aufgestauten, ja, wie soll man es sagen, Enttäuschung oder Wut darüber, dass hier immer nur mit Lockdown, Lockdown, Lockdown gearbeitet wird und der angeblich ja gar nichts bringt, sodass man ja auch vielleicht mal auf die Idee kommen könnte, was anderes zu machen. Da gibt es schon eine Menge Leute in Bayern, sagt sie, die dazu führen könnten, dass hier eine kleine Implosion ausgerechnet in Bayern der Regierung stattfinden könnte. Also da gibt es offenbar auch in der Politik, in der CSU wie auch bei den Freien Wählern eine Reihe von Menschen, die teilweise, weil ihre eigenen Wähler sie unter Druck setzen, die wollen ja auch gerne wiedergewählt werden, und teilweise, weil sie auch selbst Unternehmer sind, sagen, der muss weg. Mal sehen, was passiert. Dann hatten wir Tobias Fink, das war ein Gastronom aus Rheinland-Pfalz. Er hat ein Feinschmecker-Restaurant, Reiwele heißt das. Und er sagt auch, nichts geht mehr, der gesamte Betrieb ist tot. Die Mitarbeiter, ob er die halten kann, weiß er auch nicht so richtig. Und das sei erstaunlich zu sehen, wie in seinem Umfeld offenbar immer noch, in seinem Umfeld heißt Gastronomie, offenbar immer noch eine Menge Menschen glauben, dass das schon irgendwie wieder gut wird. Also ausgerechnet die Leute, die uns in diese Situation gebracht haben, insbesondere die Gastronomie in diese Situation gebracht haben, das Ganze wieder regeln würden. Das heißt, unterm Strich, der Meinung ist auch er, dass die Unternehmerschaft sich tatsächlich zusammenschließen muss. Das sind die, die wir ursprünglich als Juristen zuerst angesprochen haben. Also als wir im Rahmen der Arbeit im Corona-Ausschuss gesehen haben, dass wir offenbar Beweismittel zusammenbringen können, mit denen wir auch gerichtlich vorgehen können, haben wir gesagt, wen sprechen wir an? Und es waren dann die Leute, es, für uns jedenfalls als sozusagen natürliche Verbündete, die Leute, die sich wehren können, die Risiken eingehen, die nicht alles ohne zu fragen hinnehmen, nämlich die Unternehmer. Deswegen heißen sie ja Unternehmer, weil sie bereit sind, etwas zu unternehmen, anstatt in der Ecke zu liegen. Die sind sehr spät in Gang gekommen, aber es sieht so aus, als würden sie jetzt in Gang kommen. Da gibt es immer größere Netzwerke auf verschiedenen Ebenen. Wenn man die miteinander verbinden kann, dann wird es funktionieren. Weil ohne die Unternehmer wird hier gar nichts mehr laufen. Wenn man es zulässt, dass die Konzerne alles übernehmen, dann sind wir abhängig von irgendwelchen internationalen Lebensmitteln und sonst was Lieferanten. Das heißt, wenn da eine Lieferkette mal aus Spaß oder weil man uns unter Druck setzen will, abgeschnitten wird, dann haben wir nichts. Also müssen wir zurück zur regionalen Versorgung. Das muss sowohl wirtschaftlich als auch Landwirtschaft, das gehört ja dazu, als auch landwirtschaftlich passieren. Also die Unternehmer und die Landwirte müssen sich hier zusammenschließen, damit wir in der Region und hier insbesondere in Deutschland unabhängig werden von dem, was vom Ausland kommt. Nicht das Feld den Konzernen überlassen. Abgesehen davon sind das die einzigen, die Steuern produzieren. Denn die Unternehmer, also die kleinen und mittleren Unternehmer, die ernsthaft auch Verantwortung für ihren Betrieb und für ihre Mitarbeiter unternehmen, die zahlen richtige Steuern. Während die Konzerne, das weiß ja inzwischen fast jeder, entweder gar keine Steuern zahlen oder irgendwo auf den Cayman Islands oder sonst wohin ihre Kohle hinverschieben und dann eben nur noch minimalste Steuern zahlen. Mit den Konzernen geht gar nichts, sondern mit den Konzernen kommt der Untergang. Deswegen zurück zu den Unternehmern, zurück zu den Regionen und zurück zu einer, na, nicht zurück, aber zu einer ganz neuen Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man wirklich auch diese Amazon-Geschichte weglässt, weil Amazon hat ja extrem profitiert. Das weiß man ja, die Zahlen, wie die Milliarden, die da einhausen. Und ja, ich muss sagen, früher habe ich da auch ab und zu mal was gekauft, aber da muss man sich einfach an der Nase nehmen und sagen, auch wenn es bequem ist, nein, wir kaufen regional ein und dass wir back to the roots, zurück zu den regionalen kleinen Läden, weil sonst machen die alle kaputt und dann haben die Monopolstellung. Das sehen wir jetzt mit Facebook, Google, Apple, die großen Konzerne. Das ist ja ihr Plan, dass das Ganze globalisiert wird und dass sie wollen ja, dass es nur noch die Großen gibt und dann können wir das besser führen. Und alle Kleinen und der Mittelstand soll weg. Das ist ja ein Teil vom Plan. Und da müssen wir entgegensteuern, dass wir regional die Leute unterstützen und nebenbei beim Bauern, wenn es geht, und so ein Zeichen setzen. Das ist halt sehr wichtig. Und jetzt schreiben wahrscheinlich viele im Chat, ja, das bringt doch nichts. Ne? Wenn das jeder sagt, dann genau, dann bringt es nichts. Aber wenn jeder Einzelne versucht, eine Welle zu schlagen, einen kleinen Stein ins Meer zu werfen, das gibt Wellen und kann andere wieder inspirieren, das Gleiche zu tun. Ich glaube, es kann jeder selber anfangen, etwas zu erreichen. Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt.
Das sind auch keine akademischen Gespräche, die da geführt werden, sondern das sind ganz konkrete Planungen, die da schon laufen, weil wir wissen, dass in dem Moment, wo entweder das Kartenhaus zusammenbricht oder die andere Seite glaubt, sie sei mächtig genug, uns abzuschneiden, unter anderem von der Geldversorgung, wenn die also versuchen, uns mit irgendwelchem elektronischen Geld einzudecken, was dann nur noch nach Wohlverhalten gegeben wird. Da muss ja was Neues passieren, weil das können wir uns schon mal gar nicht bieten lassen. Also haben wir hier ganz konkrete mit Wirtschaftsprofessoren geführte Gespräche, die sich eben nicht in akademischen Auseinandersetzungen erschöpfen, sondern die auch schon sehr konkrete Formen angenommen haben. Sobald das Ganze richtig rund ist, werden wir das auch öffentlich machen, weil ich glaube schon, dass das der einzige Weg ist. Wir können nicht warten, bis das hier irgendwie uns irgendwas Neues serviert wird. Wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Du hast es ja eben auch schon selbst angesprochen.
Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass man zwar jetzt ganz klar diese Fake-Pandemie stoppt und die
Ja.
Leute zur Rechenschaft zieht, aber auf der anderen Seite sich auch schon Gedanken macht, was kommt danach? weil wir können nicht einfach sagen, so, jetzt ist es weg und jetzt, ja, und dann was jetzt? Ich glaube, es ist sehr wichtig und da hast du ja vorher schon das angesprochen, dass man sich Gedanken machen muss. Was könnte, wie könnte die Zukunft ausschauen? Und da habt ihr ja, glaube ich, auch etwas vor, dann auch zu berichten, dass man andere Systeme hat, weil die Systeme, die wir jetzt gehabt haben, haben ja gemerkt, das geht nicht mehr. Das hat nicht funktioniert. Ich denke auch, dass das ein Plan ist, mit seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten aufgebauscht wurde. Und jetzt kommt das alles irgendwo ins Tageslicht. Und ich denke, es ist eine Frage von Wochen oder Monaten, dass auch die große Masse merken wird, ups, shit, wir wurden sowas von verarscht. So will ich nicht mehr leben. Und die meisten Menschen, ich wiederhole mich da, die halten ihr altes Leben so stark fest. Die sagen, hey, ich will das, ich will mein altes Leben zurück, egal was passiert. Und drum sind sie immer, jawohl, jawohl, Frau Merkeli, noch 3 Wochen, jawohl. Und das sind ja gefühlte Jahre, seitdem das Merkeli das sagt. Jetzt noch 3 Wochen oder 3 Monate, dann haben wir es geschafft. Und das ist diese Hinhaltetaktik. So ein bisschen bei uns in der Schweiz das Gleiche. Jetzt können wir Terrassen wieder öffnen. Alle sagen, hurra! Und dann kann es sicher sein, in 2, 3 Wochen heißt es wieder, ja, ihr seht selber, die Zahlen gehen hoch. Wir müssen leider wieder das ein bisschen zurücknehmen. Ich weiß, es ist hart für euch, aber jetzt noch, nur noch 2, 3 Wochen und dann habt ihr es geschafft. Immer die
Darauf
gleiche Story.
hat auch Wolfgang Wodarr nochmal hingewiesen, der uns ja immer mit wirklich klugen Interventionen begleitet. Er sagte, ja, das, was jetzt hier passiert, diese vermehrten Tests bei Gesunden, diese vermehrten Tests bei Gesunden, das muss ja zu einem Ansteigen der sogenannten Fallzahlen führen,
Klar.
weil allein schon die automatisch einkalkulierten False Positives, selbst wenn man alles richtig machen würde. Hier wird aber nicht alles richtig gemacht. Allein das führt dazu, dass die Fallzahlen in die Höhe gehen und man muss eben viel, viel mehr testen, weil man in den, in den Krankenhäusern oder in den Arztpraxen, wo man ursprünglich ganz gut an Positives kommen konnte, nichts mehr findet, weil nämlich keiner mehr da ist. Entgegen den ganzen Behauptungen sind die Intensivstationen nicht überfüllt und dann, wenn sie überfüllt sind, dann sind es nicht Leute, die Covid haben. Das ist auch eine Sache, die haben mir ja auch verschiedene Zuschauer nachgewiesen, gebe ich dann natürlich gleich in unsere Gruppe rein. Es kann nicht anders sein, als dass hier mit Gewalt versucht wird, den Eindruck zu erwecken, als hätten wir ganz, ganz viele Infektionen, als gäbe es steigende Zahlen, um eben diese Lockdown und anderen Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Dass die Masken nichts anderes sind als eine Unterwerfungsmethode, an der man auch glaubt, ablesen zu können, wie viele Leute mitmachen, das ist inzwischen auch klar. Denn dass die Masken nichts bringen, das sagt praktisch jede Studie, das sagt insbesondere diese umfassende Studie, die Auswertung einer ganzen Vielzahl von Studien, die Frau Kapstein, Professor Kapstein für das Amtsgericht Weimar gemacht hat. Also warum dann? Doch nur aus diesem Grund, um die Leute in die Knie zu zwingen, weil es natürlich dann auch einen gewissen Mut erfordert, keine Maske zu tragen. Ne? Und diesen Mut will man den Leuten austreiben. Verkennt dabei aber, dass es ja kluge Leute gibt, die sich, das sehe ich wie immer, wenn ich mit den Leuten spreche, die sich einfach nicht unnötigem Stress aussetzen wollen, aber die und deshalb die Maske nur tragen, die aber in Wahrheit eine ganz andere Meinung vertreten.
Ja, definitiv. In Bezug auf Masken, muss ich schauen, ob ich das finde. Da gibt es ein ganz tolles Bild. Ich muss mal gucken, ob ich das auf die Schnelle habe. Weil das ist wirklich, ich muss schauen, das ist wirklich ein Moment. Da gibt es so verschiedene Maskentypen. Und da, ja, das ist eigentlich selbstsprechend. Da hat jemand gesagt, das kann es nicht sein. Oder was auch interessant ist, muss ich noch überprüfen. Jemand hat gesagt, anscheinend Tagesschau, Corona in mehr als 200 Ländern angekommen. Aktuell gibt es aber nur 194
Ja, das sind die Mitgliedsländer der WHO, also, aber es ist trotzdem
Länder.
Quatsch, ne? Wir haben in der Vorbesprechung zu unserer Sitzung vom Freitag haben wir mit Insidern gesprochen, die uns gesagt haben, wir haben schon längst gewonnen. Das sind jetzt Rückzugsgefechte. Und die Maßnahmen werden ohnehin nur noch in 23 Ländern überhaupt beachtet. Ne? Ich konnte es nicht nachprüfen, aber mich würde das nicht überraschen, wenn es so wäre, weil das, was wir vor allem zu beklagen haben, ist das massive Dauerfeuer aus den Medien. Und wenn du dich dem entziehst, so wie es Professor Wallach vor 14 Tagen oder so empfohlen hat, dann ist schon mal ein großer Teil des Problems gelöst.
Ja, definitiv.
Der nächste Step ist der, dass man sich eigene Kenntnisse verschaffen muss. Möglicherweise weit über den bislang sehr engen Horizont, den wir alle bisher hatten, weil wir eben mit, nicht erst seit Corona, sondern offensichtlich schon seit längerer Zeit mit falschen Informationen versorgt werden, möglicherweise weit über diesen Horizont hinausgehen, indem man mal sein Blickfeld erweitert. Da haben wir auch schon ein paar Ideen und werden da mit Menschen sprechen, die, glaube ich, dazu in der Lage sind.
Also es ist sehr wichtig, was wir auch, es gibt eine Seite, muss ich, das habe jetzt genau nicht auswendig, wo aufgeführt werden, welche Betriebe kannst du ohne Test und ohne Impfung einkaufen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir sowas fördern, dass man auch sieht, welche, wo kann man das auch noch tun. Und ich glaube, da werden sich einige Betriebe selber ins Knie schießen. Zum Beispiel ganz klar, IKEA ist bei mir unten durch, weil bei uns in der Schweiz hat es geheißen, auch mit Attest kannst du hier nicht mehr einkaufen. Das ist bei mir vorbei. Und da gibt es diverse andere Betriebe, die sagen, nein, sorry, geht nicht, sind wir nicht bereit. Und das könnte unter Umständen auch später dann die Leute auch merken, dass sagen, ups, nein, die sowas gemacht haben, weil das ist gegen das Menschenrecht, das akzeptieren wir nicht. Und das sollen diese Betriebe auch spüren. Und da wird es sicher auch mal eine Liste geben, und die wird jetzt in Deutschland, wird die erstellt. Und das finde ich gut, dass man sowas unterstützt, weil es wird die Zeit kommen. Da bin ich überzeugt, dass es aufhört mit diesen ganzen Maßnahmen, und da muss das Ganze aufgeräumt werden. Und da sollen die Menschen, die für Freiheit und Gerechtigkeit und die Wahrheit eingestanden sind, die soll man unterstützen. Sei das bei den Künstlern, sei das beim Kino, sei das beim Bäcker, das ist egal wo. Und alle anderen sollen das einfach auch spüren, dass man sagen, hey Leute, tut mir leid, das geht nicht. Das könnt ihr nicht bringen. Und das sind dann
Das kann
meistens
man
eben noch.
auch jetzt schon machen, finde ich, Roger, weil ich habe das ja auch schon erlebt. Ich weiß, dass Saturn Hansa zum Beispiel die Leute versucht zu zwingen, auch wenn sie ein ärztliches Attest haben, eine Maske aufzusetzen. Solche Betriebe sollte man tatsächlich boykottieren. Da kann man auch offen zum Boykott aufrufen. Jedenfalls ist das nach bisheriger verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung völlig okay. Also hier in Deutschland ist sowas völlig okay. Du hast hier einen sehr guten Grund, das zu tun. Die verstoßen gegen Gesetze oder Verordnungen. Gesetze haben wir ja nicht mehr, sondern nur noch Verordnungen. Und das ist rechtswidrig. Und wer rechtswidrige Handlungen begeht, den kann man boykottieren, ohne dass man dafür in irgendwelche Schwierigkeiten kommt. Alte
Absolut.
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung.
Ja. Presse finde ich eine sehr interessante Sache, wenn ich auch mal zeigen kann. Hier ein gutes Bild. Siehst du das? Das ist so typisch Presse und die Wahrheit. Ich finde das sehr passend, wie die Presse momentan funktioniert. Hier ist
Ja.
ein anderes Bild, auch sehr ähnlich. Ja, so kann man es auch darstellen. Also es ist schon, es läuft leider so, und das ist halt momentan die Presse. Die nehmen das raus, was sie wollen. Das haben wir auch bei den Demos gesehen. Wir haben das in Österreich gesehen. Ich musste leider lachen. Die haben ein riesen Szenario gemacht in Wien. Ein paar Leute, Hooligans, haben die angestellt, für diese Schranken da zu schieben. Und der ÖE-Sprecher war da zuvorderst, und es artet aus. Ich bin in vorderster Front. Es artet aus, und Tränengas wird eingesetzt, weil es voll diese Szene, das war Hollywood hoch 10. Und ich sage, Leute, das kann jetzt aber nicht sein, dass irgendjemand dieses Scheiß glaubt. Aber anscheinend funktioniert das noch. Also es ist einfach, wir haben schon viele das schon gesehen. Also es lohnt sich, das anzuschauen. Da ist Hollywood, könnt ihr vergessen. Der Oscar goes zu diesem Typen, das war abartig. Aber ich weiß auch nicht, die müssen immer noch so unter Druck sein oder das letzte Zucken, oder ich weiß nicht, wie ein Journalist sowas verantworten kann. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Möglichkeiten hattest, mit solchen Menschen zu reden. Hattest du mal auch so Menschen um dich? Was sagen die dann? Weil die sind ja nicht dumm per se.
Doch, die sind dumm per se. Das ist, wie gesagt, keine Frage der Bildung, und auch schon gar nicht eine Frage der Ausbildung, weil das, was wir an Ausbildung haben, auch gerade an universitärer Ausbildung, hat uns ja Dr. Matthias Burchardt sehr schön erklärt. Das ist eigentlich die Anleitung zur Verblödung gewesen in den letzten Jahrzehnten. Deswegen sage ich ja immer wieder, die Leute, die nicht so verbildet sind, sondern die in der Lage sind, Fragen zu stellen und sich ihre eigenen Informationen zu holen, zum Beispiel die Taxifahrer, die sind diejenigen, die das durchschauen. Während da irgendwelche, auch hier aus dem Max-Planck-Institut in Göttingen, taucht ja manchmal einer bei Anne Will auf oder ein Nee, du verstehst gar nicht, was die sagen will. Da kannst du dich, da musst du wirklich sagen, Baby, kannst du nicht mal ein, zwei, drei Sätze so zusammenhängend zum Besten geben, dass man hinterher auch weiß, was du meinst? Oder ist das Absicht? Versuchst du uns einfach nur Stuss zu erzählen, damit wir denken, ui, das ist so stussig, das kann nur ganz deep sein. Jo,
Das ist.
nein, ich hab das in Interviews gesehen. Ach so, eins muss ich gleich noch zu Ende schreiben, habe ich gerade festgestellt. Gut, dass du es ansprichst. Ich habe das in Interviews gesehen, wo schon während des Gesprächs erkennbar wird, was die versuchen. Also die Feindseligkeit hörst du schon aus der Stimme. Deswegen geben wir jetzt auch keine mehr, es sei denn, es sind Wortlaut-Interviews, sodass das, was wir sagen, im Wortlaut wiedergegeben wird und nicht verdreht werden kann. Wir haben auch gesehen, was mit Viviane gemacht worden ist, dass da jemand, den sie seit 20 oder 25 Jahren kennt, ihr Vertrauen missbraucht hat und ihr dann schwer in den Rücken gefallen ist. Also ein äußerst seltsamer Mensch. Wenn du dir sein Foto anguckst, dann siehst du schon, auch der hat ein Problem offenbar mit seiner Selbstwahrnehmung. Er möchte gerne cool sein und das ist das Gegenteil, ist dabei rausgekommen, wie so häufig. Wir wissen, dass da sehr viele sehr schlimme Menschen, käufliche Menschen in dieser Mainstream-Szene unterwegs sind. Die guten Leute sind alle in Deckung offenbar. Aber Martin Schwab, Professor Schwab, hat das ja schön herausgearbeitet in seinem riesenlangen Gutachten für Wolfgang Wodak, dass gerade hier in der Mainstream-Szene, die offenbar komplett übernommen worden ist von Gates und Co., von der Pharmaindustrie und der Tech-Industrie oder eben von der Regierungsseite, die das dann mit unserem Steuergeld regelt, davon leben offenbar die meisten Mainstreams noch, dass dort in dieser Szene die Wurzel allen Übels zu finden ist. Würde es das nicht geben, würde es diese Propaganda, diesen letzten Endes, diese Dauerwerbeschleife für Impfungen, darauf reduziert sich ja alles, nicht geben, dann würde das ganze Programm nicht im Ansatz so weit gekommen sein, wie es jetzt gekommen ist, sondern dann würde es höchstwahrscheinlich genauso ausgebremst worden sein wie damals bei der Schweinegrippe.
Also das sehe ich natürlich auch. Das ist natürlich eine riesige Propaganda und das ist das, was die Menschen einfach, wie du vorweg gesagt hast, nicht verstehen können, dass sogar die Regierung es nicht gut mit uns meint. Weil das haben wir natürlich immer gemeint, ja, die Regierung, also die Presse vielleicht nicht, aber die Regierung. Ich habe ja früher immer das Gefühl gehabt, weißt du, Regierung, Medien und dann kommen die Konzerne. Falsch gedacht. Das ist die Konzerne, dann kommt die Presse und dann kommt die Regierung.
Die aber
Das ist.
allesamt, die aber wirklich allesamt sich inzwischen sowas von entlarvt haben, die haben allesamt keine Zukunft mehr. Also, wenn das Ruder rumgerissen wurde, und das kann von heute auf morgen passieren, ne? Es ist sehr schwer einzuschätzen, wann genau, aber dass wir hier an einem Wendepunkt angelangt sind, das spürt jeder inzwischen. Das spürt jeder. Und sei es nur die große Unzufriedenheit vieler Menschen. So, und wenn dann dieser Wendepunkt kommt, dann gibt es für die Leute, die sich hier ganz besonders weit aus dem Fenster gelehnt haben, keine Zukunft mehr.
Ja. Ja, das war die große Frage, wie gehen die Menschen dann damit um? Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Oh, ich habe Menschen diffamiert, ich war aggressiv, ich hatte Unrecht, vielleicht sogar gegenüber den eigenen Kindern, gegenüber den eigenen Partnern, gegenüber den Arbeitskollegen. Das muss extrem schwierig sein, damit dann umgehen zu können. Und dass dieses Erwachen, dieser Hammerschlag ins Gesicht, und ich denke, das ist auch eine Aufgabe von uns, dann versuchen, die abzuholen und dann nicht zu, indem sie sagen, hey, du bist ein schlechter Mensch, sondern trotzdem die Hand zu reichen und sagen, hey, lass uns darüber reden und schauen, wie wir das Beste daraus machen können. Und das ist halt die große Frage, was passiert mit diesen ganzen Geimpften, weil da haben wir natürlich ein Riesenthema, da machen wir jetzt nicht das ganze Fass auf. Aber falls das nur ansatzweise stimmt, was die Experten uns gesagt haben, werden wir im Herbst ein Desaster erleben. Und da ist das große Problem, dass wir dann die Intensivbetten ausgelastet haben, aber nicht wegen Corona, sondern wegen den Impfschäden. Übrigens, Impfschaden, ich habe, das werde ich dann jemandem noch zukommen lassen, dass ich das beweisen kann. Ich kenne jemand aus Deutschland, die haben Impfschäden in den Spitälern, die werden auf Intensivstationen behandelt, die gehen nachher wieder nach Hause und die Diagnose von diesem Fall, rate wohl, was da drin steht.
Na, Covid natürlich, ne? Das ist, deswegen ist es umso wichtiger, Roger, dass wir das immer wieder ansprechen, damit es bis dahin nicht in Vergessenheit gerät. Natürlich kann man das auch feststellen. Wir haben das mit Susharit Bhakti besprochen. Natürlich kann man das feststellen. Die Kausalität für den Tod kann man feststellen durch Obduktionen. Das Schwierige ist, dass in vielen Fällen, das haben wir auch in Italien gesehen, in vielen Fällen, wenn jemand nach Impfung verstirbt, die Angehörigen in der Regel ja nur ihren eigenen Fall kennen und nicht wissen, dass 15 weitere in demselben Heim ebenfalls verstorben sind nach Impfung. Und da passiert es, so hat uns das Renate Holzeisen erklärt, Dr. Holzeisen erklärt, dass vielleicht ein Angehöriger eine Obduktion will, aber die anderen wollen es nicht und dann macht kein Staatsanwalt irgendwas. Das ist aber bei lebenden Impfgeschädigten anders. Es gibt ja eine Menge Menschen, die aufgrund von Thrombosen schwer beschädigt sind. Es gibt eine Menge Menschen, die inzwischen neurologische Ausfälle haben nach Impfung. Also du kennst die Bilder, die auch im Netz jedenfalls sind sie verfügbar von Menschen, die dann diese furchtbaren Zuckungen haben. Ich habe gesagt, Mensch, Sucharit, geht das wieder weg? Sagt er, nee, das geht nicht wieder weg. Also das sind Menschen, die könnte man vielleicht dazu bewegen, sich untersuchen zu lassen, medizinisch untersuchen zu lassen. Je früher, desto besser. Je früher, desto besser. Und dann wird man tatsächlich auch die Kausalität der Impfung für diese Ausfälle, für diese sehr, sehr schweren und offenbar meistens irreversiblen Impfschäden feststellen.
Ja, also ich glaube, jetzt ein guter Zeitpunkt. Wir sind doch fast 9000 Leute. Liebe Menschen da draußen, wenn ihr jemand habt mit einem Impfschaden oder ihr merkt jemand, der total gesund war, in kürzester Zeit darauf plötzlich sehr schwere Nebenwirkungen habt, dann schreibt bitte auf info@bitel.tv. Wenn es entsprechende Fälle sind, werde ich es weiterleiten an den Corona-Ausschuss. Oder wir können auch, und das finde ich wichtig, dass diese Angehörige auch mal sagen, hey, ich möchte das öffentlich machen. Ich möchte darüber reden. Und dann heißt dann nicht wieder, ich kenne jemanden, der jemand kennt, der Schwager, der Bruder, die Cousine ist 2 Tage im Spital gewesen. Nein, ich würde es mir wünschen, dass die Menschen sich trauen, einen Zoom-Call zu machen und sagen, ja, wir haben einen Fall in der Familie, ich habe meinen Partner oder was auch immer, dass diese Menschen sich melden, weil ich denke, so können wir möglicherweise Menschen motivieren, nicht Angst zu machen, aber zumindest zu motivieren, sich zu informieren. Wie sieht es dann wirklich aus? Wie sieht es mit Studien aus? Wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Ich sage immer, es geht mir nicht darum, dass ich recht habe. Es geht mir darum, dass die Menschen eine zweite oder vielleicht dritte Meinung einholen, vor allem wenn es um ihren eigenen Körper geht. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte ein Mittel sein, dass man Menschen auch ein bisschen wachrütteln kann, weil ich kenne diverse Leute, diverse Videos, die gesagt haben, so jetzt reicht es, muss ich das mal genauer anschauen, bevor ich mich impfen lasse. Ich denke, wie siehst du das? Es könnte ein möglicher Weg sein, um mehr Leute zu erreichen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Also es bleibt nach meiner festen Überzeugung dabei, dass das Mittel, mit dem wir alles zum Einsturz bringen, werden die Klagen wegen der PCR-Tests sind. Aber die rote Linie, die viele Leute in Gang setzt, das sind die Impfschäden. Deswegen müssen wir diese Impfschäden öffentlich machen. Wir müssen transparent für die ganze Welt erkennbar machen, dass diese, sind ja keine Impfschäden, dass diese gentherapeutischen
Genau,
Experimente
danke.
extremst gefährlich sind, extremst gefährlich sind.
Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wie gesagt, meldet euch, wenn das für euch möglich wäre, info@bitel.tv und dann schauen wir, dass ich das wirklich auch publik machen kann, auch wenn es zum Teil schwierig ist. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich habe denn diese Menschen noch motiviert zu diesem Schritt. Und dann ist es natürlich doppelt schwierig, weil dann fühlst du dich dann wie schuldig. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass das die ganze Welt sieht. Da sind überdurchschnittlich viele Impfschäden da. Das darf in diesem Ausmaß nicht ansatzweise sein. Und das muss einen Stopp haben. Und zwar besser gestern als heute. Und darum hoffe ich sehr, dass sich viele Menschen melden. Ja, lieber Rainer, wie sieht's aus? Was hast du geplant nächsten Freitag? Gibt es schon Themen?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächsten Freitag nochmal eine große internationale Veranstaltung machen, weil wir ja inzwischen durch die internationale, jedenfalls anwaltliche Vernetzung sehr, sehr weit nach vorne gekommen sind. Michael Swinwood, der kanadische Anwalt, von dem ich sehr viel halte, auch wenn er aus Sicht mancher Leute zu sehr ins Spirituelle gegangen ist. Das tut er in seiner Klage ja nicht, sondern er hat ja sehr, sehr konkrete Argumentationen vertreten. Das ist in der nächsten Klage in dieser großen Class Action für Kinder, die er wohl mit zwei anderen Anwälten aus Quebec macht. Da wird es noch deutlicher werden. Der ist nach Peru geflogen. In Peru, da gibt es die Entscheidung, die soll er jetzt mal ein bisschen genauer ausbuddeln und mit den Betroffenen reden. Da gibt es eine Entscheidung, wonach die Hintermänner dieser Pandemie strafrechtlich verfolgt werden sollen. Und da sieht er die Hintermänner in unter anderem nicht Michael Swinwood, das habe ich falsch gesagt, sondern der Ermittlungsrichter, der hier offenbar die Entscheidung getroffen hat in Peru, der sieht die Hintermänner unter anderem in George Soros und Bill Gates.
Eine klare Aussage, das wäre natürlich wichtig. Ich habe das auch gesehen, dass wir da wirklich nochmal Fakten haben, wenn er da vor Ort ist, dass man das auch klar recherchieren kann und das aufarbeiten kann und dann nachher auch publizieren. Sehr wichtiger Punkt, da bin ich natürlich sehr, sehr, sehr gespannt. Rainer, vielleicht noch ein Wort kurz. Massenklage, da, wie sieht es da aus? Wie ist der aktuelle Stand?
Das ist die Massenklage, die im Moment immer noch läuft in Kanada, die in
Okay.
erster Instanz abgebügelt wurde, ohne dass es eine mündliche Verhandlung gegeben hat. Das ist eigentlich undenkbar. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Aber es ist in gewisser Weise nicht völlig überraschend gewesen, weil Michael hat sich da mit allen angelegt, was Rang und Namen hat, unter anderem auch mit der Bill und Melinda Gates Stiftung. Also ist er jetzt, ich habe, wie gesagt, ich habe es letztes Mal schon gesagt, sein Appellate Brief, also seine Anfechtung, Berufungsschrift, würden wir das vielleicht nennen, gelesen. Das ist herausragend gut und ich sehe, dass da auch sehr gute Chancen bestehen. Wir dürfen nur nicht glauben, nur weil einer jetzt eine Klage einreicht, hat man 2 Tage später einen Koffer voll Geld oder so. So geht das nicht. Gerade in dieser extrem politisch aufgeheizten und überhaupt komplett aufgeheizten Situation geht das so nicht. Aber wir sind gerade dabei, eine weitere derartige Klage in den USA in Gang zu setzen mit anderen Anwälten, mit denen ich am vergangenen, nee, gestern Abend eine lange Zoom-Konferenz habe, unter anderem mit einer Kollegin aus New Mexico, die ich für überaus kompetent halte. Und da braut sich also auch was zusammen. Auch die Australier sind inzwischen so weit, dass sie eine solche Sammelklage machen könnten. Das sind die drei, also vielleicht irre ich mich ein bisschen, aber das sind die drei Länder, in denen das geht. Das sind nur die angloamerikanischen Länder. Es gibt sowas Ähnliches auch in Israel, aber da kommen die Leute nicht in Gang. Ich habe mal mit dem wichtigsten Vertreter der israelischen Anwälte, mit dem Spezialisten für Class Actions gesprochen. Der hatte sich aber gerade impfen lassen. Also da war dann das Gespräch sehr schnell zu Ende. Ja, da geht nichts.
Schwieriger Fall.
Ja.
Also, ich glaube, in Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, wenn sich zwei Mann und Frau treffen und sie wollen sich vielleicht besser kennenlernen, wirst du nicht mehr fragen, was hast du für Hobbys, sondern bist du geimpft oder nicht? Also, das
Ja.
ist. Ja, es ist zwar traurig, aber wahr. Aber ja. Rainer, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Ich möchte einfach, ab und zu schaue ich in den Chat, ich kann nicht alles lesen. Sie sind sehr, sehr super happy für deinen unermüdlichen Einsatz. Sitzung 48, Wahnsinn. Ich bin überzeugt, dass diese Stunden, hunderte von Stunden von Videomaterial in die Geschichte eingehen wird und wir das davon viel brauchen werden und brauchen auch müssen, um Sachen zu beweisen. Und ihr seid ja auch schon dran, das aufzuarbeiten mit Büchern, Zusammenfassungen und so weiter. Und ich glaube, auch das, was wir jetzt machen, wird sehr geschätzt. Ich schaue noch mal schnell. Wir sind immer noch über 9.000 Menschen, die zuschauen. Also du siehst, ich kann einfach nur von mir reden. Ich habe trotzdem das Gefühl, es ist nicht so, dass es jetzt explosionsmäßig viel mehr wird, aber wir werden immer und immer und immer mehr. Das ist, ich sag mal so, steht der Tropfen hüllt den Stein. Und ich glaube, genau da müssen wir dranbleiben. Es ist eine Zermürbungstaktik. Es ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Das wussten wir von Anfang an. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Energie gut einteilen, dass wir durchhalten. Jeder hat mal Hoch und Downs. Und heute am Samstag, Schaffhausen war ein absolutes Highlight. Vor allem in der Schweiz hat mir gut getan. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Auch international werden wir immer mehr. Kannst du das so sagen?
Ja, absolut. Immer mehr und immer fokussierter auf das, zumindest aus der juristischen Sicht, auf das, was wirklich zählt. Aber es ist auch genau diese Zusammenarbeit, diese Connection, die hier ja auch entsteht, vermutlich sogar über diese Verbindung hier über den Chat oder so. Das sind einfach, ich hätte das vor einem Jahr nicht gesagt, aber das sind positive Energien, die uns nach vorne bringen werden. Das scheint mir unübersehbar und unüberspürbar zu sein. So funktioniert das. So muss es funktionieren.
Ja, und das ist das Schöne, dass wir ans Gute glauben, dass wir dann genau da weitermachen. Und du hast mir versprochen, wir werden mal nur zusammen etwas zusammen trinken. Also von dem her hoffe ich sehr, dass ich bald zurückkehren kann in meine Heimat. und die Maßnahmen weg sind und wir zusammen ein Riesenfest feiern. Also das, ich nehme dich beim Wort.
Das wird passieren, Roger. Das wird passieren. Okay,
Leine, ich freue mich.
also,
Bis sehr
jo.
bald.
Danke,
Tschüss.
bis
Ciao,
dann. Tschüss, tschüss.
ciao. Tschüss. Also, das war Rainer. Wie gesagt, ich mag ihn einfach total gerne. Toller Typ. Hier noch die Homepage animamap.info, wo ihr seht, wo ihr nicht testen müsst und keine Impfungen verlangt werden. Diese sind, glaube ich, schon über 3000 Betriebe, die sich eingetragen haben. Tolle Sache. Also schaut euch das bitte an. Und alle Informationen, wo ihr bekommt, ist auf da unten im Balken seht ihr bitl.tv. Unbedingt den Telegram-Kanal abonnieren, sehr wichtig. Da seid ihr nämlich up to date, weil da wird noch nicht zensiert. Und DLive, wenn DLive rüberkommen von Facebook auf DLive, ich weiß nicht, wie lange das mich Facebook noch wirklich streamen lässt. Bei DLive sind wir noch auf der sicheren Seite. Danke für den Moderator. Team, was ihr das reinstellt. Und was wollte ich noch sagen? Ja, aufgeben ist keine Option. Und nein, wir werden das früher schaffen. 2025 ist für mich kein Thema. Wir schaffen das früher. Davon bin ich überzeugt. Und ich kann nur sagen, trotz allem, wir werden immer mehr und davon bin ich überzeugt, auch wenn es nicht so, klar würde ich mir wünschen, dass Millionen von Menschen auf der Straße sind, aber es ist auch eine Chance, finde ich, dass wir langsam auch einen Wandel erleben, einen Riesenwandel, sei das in der Bildung, sei das in der Politik, sei das im Gesundheitswesen. Ich glaube, wir brauchen das auch. Ich glaube, immer mehr Menschen merken, das System, das wir hatten, kann es nicht sein. Und darum müssen wir es versuchen, positiv in die Welt zu schauen, positiv in die Zukunft, uns Gedanken zu machen, was könnten wir anders machen, was gibt es für Möglichkeiten, wie könnten wir zusammen leben. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, die wir eine riesige Chance haben. Auf das freue ich mich auch, auch wenn es momentan nicht wirklich angenehm ist, mit diesen Maßnahmen zu leben. Ich habe das Privileg, die ich hier in Zanzibar nicht habe. Und ich hoffe sehr, dass alle Menschen endlich zusammenstehen, weil zusammen sind wir wirklich stark und da haben Sie da oben keine Chance mehr, da was zu tun. Ich bedanke mich bei euch allen. Ihr seid eine tolle Community. Ich habe viel, viel lernen dürfen durch euch, mit euch. Und mein Schlusswort: Aufgeben ist keine Option. Ihr wisst jetzt, was jetzt kommt. Glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und jetzt kommt ein, glaube ich, sehr wichtiges Lied. Für uns alle, muss ich noch schauen, dass ich es finde. Jawohl, da ist es. Bis sehr bald. Genießt den Abend. Wir sehen uns. Tschüss zusammen. Bis dann. Bye bye.